Ja, wir brauchen Gnade, ganz, ganz viel Gnade. Am besten, dass wir in der Gnade schwimmen. Dann kann Gottes Liebe fließen durch uns. Warten in Liebe. Und das ist auch schon das Stichwort für heute. Advent heißt Ankunft. Advent ist deswegen eine Zeit des Wartens, ich kann wohl sagen, sehnsüchtigen Wartens. Wann kommt er denn endlich, der Zug? Wann macht denn endlich die Ladentür auf? Nein, es geht um ein anderes Warten. Warten auf Jesus. Warten, dass er wiederkommt und sein Reich aufrichtet. Die Welt in Ordnung bringt. All das, was durcheinander geraten ist. Unser Leben gleicht einer Baustelle. Wir sitzen ja mittendrin in so einer Baustelle. So vieles, was unfertig ist. Und wir spüren alle, das ist nicht normal. Das ist nicht die Situation, so wie sie sein sollte, die endgültige, sondern bestenfalls eine vorläufige Situation. Es passiert schon was, aber es ist unfertig. Überall pfeift der Wind rein. Manchmal bricht die Stromversorgung zusammen und wir haben kein Licht. Ich habe gehört, oben in der Wohnung fallen manchmal Sachen von der Wand. Ja, Claudia nickt. Baustelle, so ist das Leben. Und die Sehnsucht ist da, ach, dass das doch eines Tages vorbei sein möchte. Man sehnt den Tag der Einweihung herbei. Man ist mit einem Bein schon in der Zukunft und sieht das Fertige schon vor sich. Auf einer Baustelle kann man die Zeit mit manchem zubringen. Man könnte zum Beispiel rummeckern und sich beklagen über all das, was nicht klappt. Und da gibt es eine ganze Menge. Oder man könnte alles gleichmütig über sich ergehen lassen, weil man so denkt, ach, ist ja doch eine ewige Baustelle, wird ja doch nie fertig, so ähnlich wie der Kölner Dom, ne? Hat ja, weiß nicht, 600 Jahre gedauert, bis das Teil fertig wurde. Nein, bei uns wird es keine 600 Jahre dauern. Wartezeit. Es kommt darauf an, dass die Wartezeit eine gefüllte Zeit ist. Gefüllt mit guten Dingen. Und wir sind praktisch in der Zielgeraden, 4. Advent, also jedenfalls vom Kirchenjahr her. Und wir haben schon drei Stationen, drei Dinge gehabt, mit denen wir die Adventszeit gefüllt haben, hoffentlich. Wir haben den Sonntag der Hoffnung gehabt, das war der 1. Advent. Dann haben wir den Sonntag der Freude gehabt, auch die Freude bricht sich Bahn. Wir haben alles mitgenommen in den heutigen Sonntag, heute freut euch, denn der Herr ist nahe. Und wir haben den Sonntag des Friedens gehabt, letzten Sonntag. Und heute kommt die letzte gute Zutat für die gefüllte Zeit des Wartens, die Zutat der Liebe. Ich habe heute diese Woche beim Rainer angerufen. Ich wollte ihm das Thema mitteilen, aber er wusste das schon. Das muss ja so sein. Liebe, klar. Denn Weihnachten ohne Liebe, das geht ja schon mal gar nicht. Im Brief an die Kolosser finden wir die vier Inhalte der Adventszeit. Die Hoffnung, die Freude, den Frieden und auch die Liebe. Auf dem Zettel habt ihr den Abschnitt von heute, Kolosser 1, Vers 24 bis 2, Vers 3. Ich lese die Verse euch vor. Angesichts von all dem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen. Und was ich davon an meinem eigenen Körper erleide, nehme ich damit dem Leib von Christus ab, der Gemeinde, zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Ihn, Christus, verkündigen wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat, denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch und auch um die Geschwister in Laodicea und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Paulus war kein Weihnachtsmann, er war ein Adventsmann. Sein Leben war voller Hoffnung, voller Freude und voller Frieden und dazu auch voller Liebe. Und die Zeilen, die wir jetzt gerade so gelesen haben, die legen davon Zeugnis ab. Darum hat er sich für die christlichen Gruppen, die er kannte und die er nicht kannte, jedenfalls nicht persönlich, eingesetzt mit seiner ganzen Kraft. Für die in Kolosse, die er gar nicht kannte, und für die in der Partnerstadt in Laodicea, gerade in der Nachbarschaft, und für alle anderen. Und er hat dafür manches einstecken müssen. Da ist vom Leiden ganz viel die Rede in den Zeilen, gerade eben, die ich gelesen habe. Die Leiden und Nöte, die das mit sich bringt, die verschweigt er dann auch nicht. Die haben mit der Liebe zu tun. Die sind ganz eng mit der Liebe verknüpft. Leiden sind uns ja eigentlich immer peinlich. Wir erzählen zwar ganz erfreut und gerne, wenn wir die Leiden überstanden haben, aber wenn wir mittendrin stecken, dann haben wir doch manchmal Manschetten davon zu reden. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht möchte man nicht, dass dann plötzlich sofort alle ankommen, einem helfen wollen, oder das Gegenteil, vielleicht möchte man nicht, dass sich Leute distanzieren von einem. Paulus jedenfalls hat da überhaupt keine Scheu, das in den Mund zu nehmen. Liebe hat immer seinen Preis. Auch für uns. Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich mit meinem Konzept richtig bin. Habe vorhin noch sortiert. Ja. Lieb und Leid gehen gern zu zweit. Das ist von mir. Es reimt sich und hat auch einen ziemlich guten Rhythmus. Lieb und Leid gehen gern zu zweit. Also was Paulus damit klar machen will, mit dem, was er so über das Leiden schreibt, ist, Lieben, das schließt auch die Bereitschaft zum Einstecken mit ein. Also Lieben, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und gut ist, wenn man vorher weiß, worauf man sich einlässt. Wer das verstanden hat, dass Lieb und Leid gern zu zweit gehen, der hat den Schlüssel zu diesem alten Brief, zu dem Kolosserbrief. Der kann den viel besser schon verstehen. Wir können das normalerweise schlecht nachvollziehen. Lieb und Leid gehen gern zu zweit. Warum? Die meisten Dinge, die lieben wir doch, weil sie ein positives Gefühl in uns zeigen. Also ihr wisst, dass ich gerne griechisches Essen mag. Warum mag ich das? Na klar, weil es so gut schmeckt. Ein Geschmackserlebnis, wahrscheinlich ein viel zu gutes. So denken wir über die Liebe. Wir lieben das, was ein gutes Gefühl gibt. Und das ist ja auch teilweise normal. So sind wir gemacht. Wir streben das an, was uns irgendwie gut tut. Da gehen wir hin, da machen wir mit. Liebe ist etwas Positives in unserem Leben, keine Frage. Aber Liebe hat eben auch noch eine andere Seite und die reicht viel tiefer. Liebe ist auch etwas, dass ich, nicht nur etwas, das ich im Affekt tue, sondern etwas, das ich vorsätzlich tun muss, vorsätzlich. Liebe hat nämlich immer ihren Preis. Paulus sagt, um euretwillen habe ich einstecken müssen. So hat er sie geliebt. Das war der Preis für seine Liebe. Und es war ihm von vornherein klar, dass diese Liebe einen Preis hatte. Liebe hat nämlich immer seinen Preis. Auch für uns, die wir die Liebe so auf unsere Fahnen geschrieben haben als Christen. Jesus hat gesagt, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Es gibt ein Buch für kleine Kinder, das heißt, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Wer kennt das? Oh, eine ganze Reihe, schon vielleicht kleinen Kindern schon mal vorgelesen. Da ist Mama Hase zu sehen und Klein Hase, ich weiß nicht, wie der Hase heißt eigentlich, aber in diesem Buch, da geht es um Schlafengehen und da sagen die sich einander, wie lieb sie sich haben. Und sie übertreffen einander in dem, wie lieb sie sich haben. Also von der Ohrenspitze bis zu der Zehenspitze ist natürlich Mama Hase im Vorteil, ganz klar, weil sie größer ist. Und schließlich dann bis in den Weltraum und wieder zurück. So viel Liebe. Das passt ja irgendwie nicht. Jesus sagt dagegen sinngemäß, also ich habe vorhin den Satz gesagt, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Sinngemäß bedeutet das, sag mir, wie viel du bereit bist, für einen Freund zu opfern. Und ich sag dir, wie sehr du ihn liebst. Wenn der Geliebte vielleicht gar nicht spürt, dass ich ihn liebe, obwohl ich ihn liebe und irgendwie dicht macht oder mich verdächtigt und ich ihn tatsächlich liebe, dann wiegele ich nicht ab. Wenn eine seiner Bemerkungen respektlos daherkommt, spiele ich nicht die beleidigte Leberwurst. Wenn er krank wird, gebe ich gerne meine Zeit und meine Kraft, bis es ihm wieder besser geht. Wenn er lächerlich gemacht wird, stehe ich zu ihm, auch wenn ich mich dadurch vielleicht selber in eine Gesellschaft hineinbegebe, wo ich dann lächerlich gemacht werde. Darum freut sich Paulus in seinen Nöten, weil er weiß, das ist der Preis für die Liebe. Und die Liebe, die lohnt sich. Alles, damit die Kolosser und andere erfahren, dass Christus echt ist, damit sie Hoffnung haben in ihrem Leben. Jemand hat das erste Jahrhundert unserer Zeitrechnung als ein Jahrhundert der Hoffnungslosigkeit beschrieben. Jemand, der im ersten Jahrhundert gelebt hat. Ein Zeitalter der Hoffnungslosigkeit. Und mitten in dieses Zeitalter hinein, da haben die ersten Christen die Hoffnung hineingebracht. Die Hoffnung hat einen Namen, es ist Jesus Christus. An die Galater schreibt er, ich habe Christus euch vor die Augen gemalt, farbig, lebendig, wo Christus erkannt wird, da ist Hoffnung und Freude und Glück. Jetzt bin ich wieder zu meinem Konzept durcheinander gekommen, macht aber nichts. Es ist nicht so, dass wir Leiden an sich so toll finden, das wäre pervers. Aber es gibt Leiden, das sich lohnt. Und eine vertiefte Beziehung zu Jesus Christus, das ist der Lohn. Wenn ich das miterleben kann, wie Menschen eine vertiefte Beziehung zu Christus bekommen, das ist das Größte. Das ist super. Denn er ist die Hoffnung und da geht ein Licht auf. Lieben heißt bereit sein zum Leiden. Und das bedeutet, eine Berufung zur Hoffnung, zur Freude und zum Frieden haben wir sowieso. wenn wir auch noch die Berufung zum Lieben haben, dann auch zum Leiden. Das gehört dazu. Und zwar freiwillig, um des anderen willen. Liebe und du wirst Christus erkennen. Paulus hat eine Menge einstecken müssen, weil er ein Apostel war. Er hat sich Feinde gemacht und er hat nicht nur mit Feinden des Evangeliums zu tun gehabt, sich mit ihnen rumgeplagt, er hat auch mit schwierigen Christen zu tun gehabt. Das liest man ganz oft, wenn man so seine Briefe liest. Da denkt man, oh, er hat es auch wirklich nicht gerade einfach gehabt. Alles, damit die Kolosser und andere erfahren, dass Christus echt ist. Sie haben Hoffnung und sie haben Frieden. An die Galater schreibt er, ich habe euch Christus vor die Augen gemalt, farbig, lebendig. Wo Christus erkannt wird, da ist Hoffnung. Und da ist auch Freude. Der Herr ist nahe. Die logische Folge ist Freude. Und Friede. Und wer Jesus so vor Augen hat in seinem Leben, der ist ein glücklicher Mensch. Und das ist die erste Phase im Dienst von Paulus gewesen. Sein Ziel war, die sollen von ihm hören. Und deswegen gehe ich zu ihnen hin und erzähle ihnen von Jesus. Mal ihnen Jesus vor die Augen. Und er setzt noch eins drauf. Das war erst der Anfang. Wie gesagt, unser Thema war Liebe. Es geht mir darum, so schreibt er, dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Ja, was denn auch sonst, oder? Das machen doch alle Pastoren. In jeder zweiten Predigt ist schließlich das Thema Liebe, hat jemand mal herausgekriegt. Halt noch nicht abschalten. Beim Thema Liebe bitte nicht gleich abschalten. Die Liebe zeigt Wirkung. Das heißt ja, im Volksmund Liebe macht blind. Aber das Gegenteil ist der Fall. Hier passiert genau das Gegenteil. Liebe macht sehend. Ein Wunder. Wir werden gleich ein Lied miteinander singen, ein uraltes Kirchenlied, es kommt ein Schiff geladen. Und in der vorletzten oder letzten Strophe, ich weiß nicht mehr ganz genau, kommt eine Sequenz, an der ich mich gerieben habe. Wo ich dachte, ah, das ist irgendwie seltsam. Und wer das Kind umfangen, küssen will, muss vorher mit ihm leiden. Großmater viel. Ich glaube, so ungefähr heißt es, oder? Helga, ihr werdet es gleich spielen, denke ich mal. Was? Viel Pein und Marter viel. Ich dachte, was ist das denn? Was ist das denn? Ihr werdet es hören. Liebe und Leiden mit der Liebe verbunden führt zur vertieften Erkenntnis Christi. Und das ist die zweite Phase des Dienstes von Paulus. Mit ihm lieben, mit Jesus lieben und mit ihm leiden. Am Ende werden es geht mir darum, so schreibt Paulus, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis, so schreibt er. Normalerweise denken wir, das ist doch genau andersrum. Erstmal Jesus kennenlernen. Und wenn wir Jesus kennengelernt haben und so verstanden haben, oh, wie er uns liebt, so, dann werden wir selber motiviert, andere zu lieben. Ist doch so. So sagen doch die Pastoren immer und Prediger und was es so alles gibt. Normalerweise, unsere Denke ist auch wahr. Ist auch wahr. Wer Jesus kennt, also seine Liebe zu ihm, der kann auch andere lieben. Das erwartet Jesus auch. Und das wird das Gesetz Christi genannt an anderer Stelle. Man kann sich das wie eine aufwärts gerichtete endlose Spirale vorstellen. Christus erkennen, einander lieben. So geht der Pfeil rüber. Aber auch andersherum, einander lieben und Jesus mehr erkennen. Wie kann das funktionieren, dass ich Jesus besser kennenlerne, wenn ich mit anderen in Liebe verbunden bin? Wieso ist da eine Verbindung? Verstehe ich nicht. Wenn wir das verstanden haben, kann uns das enorm zur Liebe motivieren und uns auch Mut geben, dafür Leiden einzustecken. Allgemein gefragt, wie kann ich überhaupt besser andere kennenlernen? Indem ich anfange, das zu tun, was sie auch tun. Indem ich anfange, mitzumachen. Wie kann ich einen Fußballtrainer besser kennenlernen, indem ich anfange, selber eine Fußballmannschaft zu trainieren? So viele beschweren sich über Fußballtrainer. Die werden immer angeschossen, weil sie keinen Erfolg haben. Ach, mach doch selber, trainier mal eine Fußballmannschaft. Guter Weg. Wie kann man Jesus tiefer kennenlernen? Erst einmal fragen, ja, was hat Jesus denn getan? Die Antwort ist, er hat um anderer Willen gelitten, weil er sie geliebt hat. Wie lerne ich andere besser kennen, indem wir dasselbe tun wie sie? Und Jesus hat sich vor allem damit beschäftigt, andere zu lieben, das wissen wir. Was tut er jetzt? Er leidet für seinen Leib, für die Gemeinde, bis er wiederkommt. Und den Schluss, den wir daraus ziehen können, aus diesen beiden Sätzen, wie können wir Jesus besser kennenlernen? Indem wir dasselbe tun wie er. Also anfangen, andere zu lieben. Wenn wir in dieser Liebe wachsen, wachsen wir auch in der Erkenntnis Christi. Wir begreifen, was ihn bewegt hat, was ihn froh gemacht hat, was ihn traurig gemacht hat in seinem Dienst oder was ihn auch zornig gemacht hat in seinem Dienst. Wir können aber noch viel mehr bekommen. Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Von Jesus schreibt Paulus, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Vielleicht ist es auch eine Liedzeile, die Paulus hier aufgreift. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Es gibt in Christus verborgene Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, wie eine Goldader tief unten in der Erde. Die gehören auch zu ihm dazu. Und wer ihn kennenlernt, der bekommt Zugang zu diesen Goldadern. Wir brauchen keine komplizierten Gänge zu graben. Um Weisheit bitten, wenn uns welche fehlt, ist gut. Tut das. Der Jakobusbrief legt uns ja diesen Rat nahe. Aber ein anderer Weg ist auch anfangen mitzumachen, wie Jesus aus Liebe für seinen Leib leidet. Das wäre auch ein guter Weg. Wenn wir leiden und wenn wir lieben, tun wir genau das, was Jesus tut. Dadurch können wir ihn besser kennenlernen. Und dadurch bekommen wir Zugang zu ganz vielen enorm wertvollen Schätzen. Paulus schreibt, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selber erfahren und möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Das war seine ganz große Sehnsucht und wir merken das, ein enormer Motor in seinem Leben. Leiden fördert die Erkenntnis Christi. Also freiwillig auf sich genommenes Leiden aus Liebe fördert die Erkenntnis Jesu Christi. Einander zu lieben heißt bereit sein, auch füreinander zu leiden. Wenn wir das tun, dann werden wir Jesus immer besser verstehen. Und da schließt sich der Kreis. Wie kann Jesus heute in dein Leben hineinkommen? Ein Weg ist, wenn wir anfangen, einander zu lieben. Der ganze Rest vom Kolosserbrief, den wir noch gar nicht gelesen haben, entfaltet das. Es ist viel Falschgeld unterwegs in der christlichen Szene. Schätze der Weisheit und der Erkenntnis gibt es nicht irgendwo, in irgendwelchen Geheimlehren außerhalb von Christus. Es gibt sie nur in Christus. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und er lebt schon in uns. Es braucht keinen super Tiefbergbau, um die Schätze zu heben. Es braucht Liebe. Liebe deinen Nächsten. Und Jesus ist kein Fremder mehr. Jesus wird in einem Stall geboren. Er begegnet uns Heiligabend in einer Krippe. Aber er kommt wieder in Macht und in Herrlichkeit. Und er gründet sein ewiges Reich. Und wir warten darauf und wir haben in Kolosser 1 eine Anleitung gefunden, eine Anleitung, wie wir warten können und wie wir diese Wartezeit ausfüllen können. Wir brauchen Hoffnung, dass er wiederkommt. Wir warten mit Freude, weil Gott sich schon mal über uns freut. Wir warten in Frieden, denn Jesus hat am Kreuz Frieden gemacht. Und zu guter Letzt, wir warten in Liebe. Denn wenn wir lieben, tun wir genau das, was er tut und lernen ihn so immer besser kennen. Amen.